Freiheit ist in diesen Tagen ein häufig erwähnter Begriff. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Wahlfreiheit, Informationsfreiheit oder Versammlungs- oder auch Forschungsfreiheit. Es gibt eine ganze Reihe von Freiheiten, die wir teilweise sogar im Grundgesetz verankert finden und die wir gebrauchen und die wir genießen und die wir auch bewahren wollen, weil sie schützen und helfen. Nun, Freiheit lässt sich von zwei Richtungen aus definieren. Zum einen die Freiheit der Wahl, das heißt allgemein das Freisein von äußeren und inneren Zwängen. Man nennt es auch die Freiheit von oder die negative Freiheit. Also da ist nichts, was mich hindert, die eine oder andere Wahl zu treffen. Und dann gibt es noch die Freiheit der Möglichkeit. Die Freiheit, nicht nur etwas tun zu dürfen, nicht nur etwas zu wollen, sondern auch etwas tun zu können. Es wird auch die Freiheit zu oder die positive Freiheit genannt. Also die Freiheit der Wahl und die Freiheit der Möglichkeit sind zwei Aspekte von Freiheit. Beide Formen der Freiheit erleben wir in diesem Jahrhundert, in der westlichen Welt, vielleicht mehr als je zuvor. Dass wir denken und wählen können in Freiheit unter möglichst wenig Einschränkung oder Zwängen und auch die Möglichkeiten wie nie zuvor. Freiheit der Wahl und Freiheit der Möglichkeit. Freiheit von äußeren Zwängen und Freiheit zur Durchführung eigener Ideen. Gerade auch in unsere baptistischen Vorväter, sie haben sich sehr engagiert für mehr Freiheit in sozialen und auch religiösen Bereichen. Die Freiheit des Menschen vor einer falschen Vorherrschaft oder falschen Zwängen zu schützen. Und das sollten wir wertschätzen. Gleichzeitig dürfen wir Freiheit nicht zum Gegenstand all unserer Hoffnungen und Wünsche machen. Wir dürfen die Freiheit nicht auf eine falsche Stufe stellen, wenn man so will. Mit der Französischen Revolution gab es diese Idee, dass Freiheit von der Monarchie endlich Gerechtigkeit bringen wird und Gleichheit unter den Menschen und tatsächlich all die Lebensumstände dadurch besser werden, wenn nur erstmal Freiheit da ist. Aber wisst ihr, wie die Zeit genannt wird, die auf die Französische Revolution in Frankreich folgte? Die Zeit heißt offiziell in der Geschichte der Schrecken oder auch der große Terror. Die Guillotine wurde erfunden und wurde zum Markenzeichen dieser Zeit. Der Schrecken. Ja, Freiheit hat nicht nur zwei Aspekte der Definition, sie hat auch eine Kehrseite. Freiheit kann missbraucht werden, sie kann zum Schrecken führen, wo man sich durch die Freiheit allein Freude erhofft, Erfüllung, ja, das Paradies. Und von dieser Kehrseite lesen wir im Buch Prediger. Prediger im Buch von Salomo. Prediger Kapitel 7, Vers 29. Hier schreibt König Salomo, Prediger 7, Vers 29, allein siehe, dies habe ich gefunden. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, sie aber suchten viele Künste. Salomo bemerkt hier einen Wechsel im Zustand des Menschen. Er wurde von Gott aufrichtig gemacht, das heißt gerade und richtig auf das Gute hin ausgerichtet. Es gab keinen Fehler, keine innere Ursache oder unmoralische Neigung zum Bösen im Menschen. Gott hat ihn gut und aufrichtig geschaffen. Aber sie suchten viele Künste oder Erfindungen. Das heißt, ihre eigenen Pläne und Ziele umzusetzen, nach ihren eigenen Vorstellungen. Danach suchte der Mensch. In dem bekannten Schlaflied »Der Mond ist aufgegangen« beschreibt Matthias Claudius es so: »Wir stolze Menschenkinder sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel.« Ihr merkt, er hat hier genau diese Bibelstelle aufgegriffen. Wir suchen viele Künste in unserem eigenen Stolz und kommen weiter vom Ziel ab, als dass wir irgendwie einen Fortschritt machen würden. Nun, wie konnte das passieren? Wie konnte es passieren, dass der aufrichtig geschaffene Mensch viele Künste suchte und dadurch mehr verlor als gewann? Nun, genau darum geht es in der nächsten Frage unseres Katechismus. Und hier heißt es nämlich in der Frage Nummer 14, blieben unsere ersten Eltern in dem Stand, in dem sie geschaffen waren? Und die Antwort: unsere ersten Eltern, der Freiheit ihres eigenen Willens überlassen, fielen, indem sie gegen Gott sündigten, aus dem Stand, in dem sie geschaffen waren. Wir haben in der letzten Katechismuspredigt bereits betrachtet, was der Stand oder die Stellung war, in den Gott den Menschen nach der Schöpfung stellte, indem er ihn geschaffen hat und wie er quasi in der Schöpfung war. Es war ein sündloser und glücklicher Stand. Es wird auch der Stand der Unschuld genannt. Und zu dem Stand gehören, wenn man so will, mehrere Positionsbestimmungen. Also die innere Haltung, das Verhältnis zur Welt und das Verhältnis zu Gott. In alledem war der Mensch sündlos und glücklich. Und nun baut die 14. Frage darauf auf: wie lange hielt denn dieser Stand der Unschuld? Oder wie lange blieben denn die ersten Eltern überhaupt in diesem sündlosen und glücklichen Stand? Blieben sie darin? Unsere ersten Eltern meint Adam und Eva. Und hier wird also darauf hingewiesen, dass wir alle von Adam und Eva abstammen und somit auch alle direkt mit ihnen verbunden sind. Wir sind wirklich mit den ersten Menschen verwandt. Eigentlich ein interessanter Gedanke. Es gibt eine tatsächliche Linie bis zu Adam und Eva von einem jeden lebenden Menschen. Sie sind unsere ersten Eltern. Es sind unsere Verwandten. Aber sie fielen aus dem Stand, in dem sie geschaffen wurden. Und dabei spielt die Willensfreiheit offensichtlich eine wichtige Rolle. Denn es heißt hier, unsere ersten Eltern der Freiheit ihres eigenen Willens überlassen, fielen, indem sie gegen Gott sündigten, aus dem Stand, in dem sie geschaffen waren. Nun, erste Frage: was war die Willensfreiheit unserer ersten Eltern? Unser Wille ist von unserer inneren Haltung und unserem Wesen bestimmt. Unser Wille ist nie unabhängig von unserer Natur oder unserer moralischen Position. Der Wille ist nicht etwas rein Abstraktes oder rein Theoretisches, sondern ist verbunden mit unserem ganzen Sein. Und das wird deutlich, wenn wir einmal über Gott nachdenken. Gott ist frei, oder? Er kann alles tun, was seinem Willen entspricht. Aber er ist heilig und er ist gut. Und das ist sein Wesen. Und darum heißt es in 2. Timotheus 2, Vers 13, wenn wir untreu sind, er bleibt doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ach, heißt das, Gott ist nicht frei? Dass er sein eigenes gutes und treues Wesen nicht verleugnen kann? Für Gott ist es unmöglich zu lügen, wusstet ihr das? In Hebräer 6 heißt es, dass es für Gott unmöglich ist, zu lügen. Ist Gott also frei? Hat er wirklich einen freien Willen? Nun, wenn nicht Gott, wer dann? Er bestimmt doch alles nach dem Ratschluss seines Willens. Alles, was geschieht, es ist eingebunden in dem Ratschluss seines Willens. Ja? Gott hat völlige Willensfreiheit entsprechend seinem Wesen. Das heißt, er ist völlig frei zu wählen und zu tun, aber nur zum Guten. Alles, was er wählt und alles, was er will, ist gut. Er kann nichts Böses wollen und darum nicht moralisch Böses wählen. Nicht zuletzt, weil er selbst der Maßstab für Gut und Böse ist. Das, was er tut, ist per Definition gut, aber es entspricht seinem Wesen. Der Mensch war von seinem Wesen zwar unschuldig, aber nicht göttlich. Und auch nicht in dem Sinne heilig, wie Gott heilig ist. Seine Willensfreiheit bestand in der Freiheit, Gutes und Böses wollen und tun zu können. Also eine andere Freiheit. Nun, warum konnte denn der Mensch, der unschuldig und glücklich war, überhaupt etwas Böses wollen? Und ich glaube, Robert hat gerade angesprochen, es bleibt ein Stück weit ein Geheimnis. Aber das, was wir sagen können, ist, das Böse bestand darin in der Abwendung von Gut, von Gott, der das Gute ist. Gott ist der ewig Gute und das Böse ist die Abwendung von Gott. Der Mensch konnte Gott und sein Wesen verleugnen. Und das ist der Wunsch zum Bösen. Nicht die Begierde nach etwas in sich selbst Bösem, sondern die Abkehr von Gott, dem wahrlich Guten. Und übrigens, der Satan hat auch eine Willensfreiheit, aber nur zum Bösen. Sein Wesen ist völlig böse und er kann zwar zwischen verschiedenen Dingen wählen in eigener Freiheit, aber nur innerhalb dessen, was böse ist, weil seine Natur böse ist und völlig gefallen. Das heißt, diese Freiheit ist eine Wahlfreiheit, aber gebunden an das Wesen. Gott hat nun innerhalb seines eigenen guten und heiligen Willens und Ratschlusses verordnet, dass der Mensch im Stand der Unschuld, also nachdem er geschaffen wurde, einen freien Willen hat, sowohl Gutes als auch Böses wollen und tun zu können. Ohne äußeren Zwang oder innere Notwendigkeit. Da kommen wir nun zu der zweiten Frage. Inwiefern waren sie ihrer Freiheit überlassen? Ist euch das aufgefallen? Das ist eine interessante Formulierung. Die Freiheit, der Freiheit ihres Willens überlassen. Das passt eigentlich so gar nicht in unser Verständnis, in unser hohes Verständnis von Freiheit, oder? Man könnte sagen, ihrem Schicksal überlassen oder ihren äußeren Gegebenheiten überlassen. Aber hier heißt es, der Freiheit ihres Willens überlassen. Zunächst müssen wir feststellen, Freiheit, es klingt hier wie etwas Geringes, wie irgendwie ein Mangel. Inwiefern waren sie denn der Freiheit ihres eigenen Willens überlassen? Wir müssen feststellen, dass Gott selbst keinen Anreiz und keine Versuchung zur Sünde setzte. In Jakobus 1, Vers 13, da lesen wir, Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst versucht niemand. Also Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht. Und in der Versorgung im Garten Eden und dem Bund der Werke, in dem er ihm sogar Lohn versprach für Gehorsam und Strafe androhte für Ungehorsam, hat Gott sogar vieles bereitet zur Förderung des Guten. Er hat nicht etwas gesetzt, was bewusst irgendwie eine Versuchung zum Bösen ist, sondern ganz im Gegenteil. Er hat im Grunde vieles hinzugegeben, was eigentlich den Gehorsam fördert. Es gab keinen Anreiz zur Sünde von Gott. Aber in 1. Mose 3 lesen wir, dass Satan die listige Schlange gebrauchte, um Eva zu betrügen. Satan setzte also die Versuchung zum Bösen. Und wir haben es gerade passenderweise auch im 6. Kapitel unseres Bekenntnisses gelesen. Das hat Gott nicht verhindert. Und auch keine Vorkehrungen getroffen, dass der Mensch vor der Versuchung zur Sünde bewahrt wird. In dem Sinne schenkte Gott neben all den Vorteilen der Lebensbedingungen im Garten, dem Bund der Werke und der sündlosen und guten Schöpfung des Menschen und der Gemeinschaft sogar mit ihm selbst, keine zusätzliche bewahrende Gnade, sondern ließ die Wahl und Tat zum Bösen zu. Okay, also, es ist nicht, dass Gott dem Menschen etwas weggenommen hat an Kapazität zum Guten oder an Vermögen zum Guten, aber er hat ihnen auch nicht eine zusätzliche Gnade gegeben als Schutz vor der Versuchung. Gott hätte den Menschen durch zusätzliches Eingreifen vor der Sünde bewahren können. Aber er war es dem Menschen in keinerlei Weise schuldig. Es war nicht etwas, was zu der guten Schöpfung gehörte, sondern es wäre eine extra Gnade gewesen, eine zusätzliche Gnade, die aber eine Gnade wäre, also nichts, was der Mensch verdient hätte oder was ihm zustünde. Somit hat der Mensch zwar lauter Güte Gottes erfahren, war aber, was die Versuchung zum Bösen angeht, der Freiheit seines eigenen Willens überlassen. In dieser Situation war sein Wille tatsächlich entscheidend. Und auch frei. Frei, sowohl Böses als auch Gutes zu wollen und frei, sowohl Böses als auch Gutes zu tun. Wenn Salomo also schreibt, sie aber suchten viele Künste, dann meint er die freie Suche nach der Kunst oder ohne oder gegen Gott Lebensglück zu finden. Sie hatten die Freiheit, der Lüge zu glauben und sich der Einbildung und Fantasie einer von Gott unabhängigen Lebensgestaltung zu ergeben. Übrigens auch eine der Gesinnungen, die auch in der Französischen Revolution ziemlich aufkamen. Ein Leben ganz ohne Gott. Aber hier hat es etwas mit Freiheit zu tun. Aber die Bibel sagt ja, sie waren der Freiheit, hier im Katechismus heißt es, sie waren der Freiheit ihres eigenen Willens überlassen. Und die Konsequenz ist, sie suchten viele Künste. Sie suchten künstlich ein Leben aufzubauen, ohne Gott und dennoch Erfüllung und Glück zu finden. Drittens, was bedeutet, dass sie aus dem Stand gefallen sind? Der Katechismus erwägt in den folgenden Fragen noch einige wichtige Details, zu welchen Konsequenzen und Folgen der Sündenfall geführt hat. Und an dieser Stelle wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen, aber zwei Erkenntnisse sind ganz wichtig. Zum einen bedeutet der Fall aus dem Stand der Unschuld, dass der Stand und das Wesen des Menschen veränderlich sind. Wenn sie aus einem Stand fallen können, dann ist ihr Stand und ihr Wesen veränderbar. Gott kann nicht aus seinem Stand fallen. Gott kann sein Wesen nicht verleugnen. Er ist unveränderlich. Also, in Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Gott ist immer derselbe. Hier gibt es keine Veränderung. Unwandelbarkeit ist aber eine Eigenschaft, die nur Gott hat. Nur Gott. Es gibt keine andere Kreatur, es gibt kein anderes Wesen, das unwandelbar ist. Das bedeutet, weder die Engel, noch der Mensch oder irgendeine andere Schöpfung ist unwandelbar und unveränderlich. Und darum ist ja auch Satan und mit ihm ein Teil der Engel gefallen aus dem ursprünglichen Stand, die sie haben. Auch das wird nur am Rande in der Bibel erwähnt, aber zumindest ist das eine Schlussfolgerung, die wir deutlich ziehen können. Und das lernen wir nun auch aus dem Sündenfall des Menschen. Der Mensch ist wandelbar, veränderbar. Und darum sind du und ich nicht in dem Stand von unseren ersten Eltern geboren, sondern unsere ersten Eltern sind in einen anderen Stand und Zustand, in ein anderes Wesen gefallen, durch die Sünde, veränderbar. Außerdem bedeutet der Fall aus dem Stand, in dem er geschaffen wurde, dass der Mensch nicht mehr in dem Stand der Unschuld, der Sündlosigkeit und des Glücks ist, oder in den Worten Salomos, er ist nicht mehr aufrichtig. Das heißt, das Wesen, das mit diesem Stand verbunden war, ist nicht mehr das gleiche. Ein paar Verse vorher schreibt Salomo, also im gleichen Kapitel, Kapitel 7, ab Vers 19, die Weisheit hilft den Weisen mehr als 10 Machthaber, die in der Stadt sind. Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes tut und niemals sündigt. Auch richte dein Herz nicht auf all die Worte, die man redet, damit du nicht hörst, wie dein Knecht dich verflucht. Denn auch viele Male dein Herz weiß es, hast auch du andere verflucht. Das alles habe ich in Weisheit versucht. Ich sprach, ich will weise werden, aber sie blieb fern von mir. Fern ist, was da ist, und tief, tief, wer kann es ergründen? Der Mensch ist seither nicht mehr in dem Stand, dass er in eigener Willensfreiheit den Lohn des verherrlichten Lebens verdienen könnte. Da ist kein Mensch, der so weise ist, dass er niemals sündigen würde. Keiner. Sie sind nicht mehr in dem Stand, da sie der Freiheit ihres Willens überlassen sind, indem sie der Versuchung widerstehen und dem Gehorsam wählen können in vollkommener Weise. Sondern die Gerechtigkeit und Sündlosigkeit ist fern. Unsere Taten und sogar unser eigenes Herz sind voller Sünde und schlechter Gedanken. Ja, Salomo sagt, ja, also hör nicht zu sehr darauf, was andere Leute schlecht über dich sagen. Du weißt ganz genau, in deinem Herzen sieht es nicht besser aus. Du hast auch schon schlecht über andere Menschen gedacht. Und so sehen wir, wir sind aus dem Stand gefallen und es bedeutet zum einen, der Stand des Menschen ist veränderbar und das Wesen ist verändert. Ja, wir Menschen sind Sünder. Und wir sind nicht mehr in dem Zustand, in dem unsere ersten Eltern waren. 3 wichtige Lehren daraus. Zum einen, Freiheit allein ist keine Rettung. Und das ist auch wichtig in unserer Zeit. Und selbst unter Christen wichtig, sich daran zu erinnern, Freiheit allein ist keine Rettung. der eigenen Freiheit des Willens überlassen zu sein, ist nicht das, was uns retten kann. Nun, in vielen Bereichen ist es angenehm, es ist hilfreich und es ist gut und besser als so mancher anderer Zustand. Aber wir dürfen nicht hineinfallen in den Betrug zu denken, Freiheit meines Willens ist das letzte Ziel. Sondern, wie wir hier gelesen haben, unsere ersten Eltern waren der Freiheit ihres Willens überlassen. Jeder Stolz und Selbstgenügsamkeit ist völlig verfehlt. Ich erinnere mich, war in der 2. Klasse, glaube ich, da habe ich mit meinem damals besten Freund gesprochen und ich habe ihm erzählt von dem Sündenfall von Adam und Eva. Er war eine ganz gottlose Familie aufgewachsen und er sagte, ach, das ist dann ja ganz schrecklich. Wieso haben die denn gesündigt und wir alle müssen davon Schaden tragen? Und wieso waren sie denn so töricht zu sündigen? Und er sagte also, ich wäre im Paradies geblieben. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe den Frust, aber spätestens du wärst derjenige gewesen, der gesündigt hätte. Es spricht gegen unseren Stolz, aber die Freiheit unseres Willens ist nicht das, was uns rettet. Freiheit allein ist ein Mangel ohne die Gnade Gottes. Und das ist demütigend. Aber ohne die bewahrende und zusätzliche Gnade Gottes rettet uns die Freiheit nicht. Selbst im bestmöglichen Zustand der Unschuld, selbst in vollkommener Sündlosigkeit, dem besten Menschen, der geschaffen wurde, Adam, ohne Sünde, die Freiheit seines Willens rettete ihn nicht. Und das sollte uns zu denken geben, die Freiheit als ein hohes Gut richtig einzuordnen. Außerdem, Gerechtigkeit aus Werken ist unmöglich. Es gibt durchaus eine ganze Reihe von Menschen, die denken, also ein kleines Baby, das geboren wird, ist im Grunde noch in dem Stand von Adam und Eva. Unschuldig, nichts Böses, sondern wie ein Engel. Und dann ist es erst quasi die Erfahrungen, die es dann irgendwie, die Sünde herbeiführen. Aber die Tatsache, die Lehre, dass wir aus dem Stand gefallen sind, und wir werden natürlich noch ein bisschen darauf eingehen, was es heißt mit der Erbsünde und dergleichen, aber was wir lernen müssen ist, Werksgerechtigkeit ist unmöglich. Und sie ist töricht. Also wenn schon Adam und Eva es nicht schafften, in vollkommenem Umfeld, unter vollkommenen Voraussetzungen, ohne irgendeine Neigung zum Bösen, in einem Stand der Unschuld, wie viel weniger wir Menschen, die wir schon in Sünde geboren werden und in einer gefallenen Welt leben, in einem gefallenen Stand und nicht mehr die Freiheit haben zum Guten, wie Adam und Eva sie hatten. Der Bund ist gebrochen, der Stand ist gefallen, das Wesen ist verdorben. Stellt euch vor, ihr macht eine Führerscheinprüfung und irgendwie geht alles falsch bei dieser Prüfung. Also ihr versucht an einer Kreuzung zu gucken, ja, rechts vor links und so weiter und so fort, aber ihr kommt völlig durcheinander und ihr baut einen riesengroßen Unfall. Und ihr seid schuld, aber jemand ist euch völlig in die Seite gefahren. Und ganz klar, der Prüfer und der Lehrer sagen, also, du bist durchgefallen. Und stell dich mal vor, die Torheit, wenn jetzt jemand sagt, mit dem noch halb funktionierenden Auto, ja, aber ich kann noch mal rückwärts einparken und ich versuche noch mal richtig in einen Kreisel reinzufahren oder sowas, wo die Prüfung schon längst gelaufen ist. Es ist schon alles hinüber, es ist schon völlig versagt. Alle Anstrengung führt nicht mehr dazu, dass man den Führerschein bekommen kann. Und so ist der Mensch. Und fast jeder Mensch, der geboren wird, er wächst auf mit diesem Gedanken, ah, vielleicht schaffe ich es doch trotzdem noch. Vielleicht kann ich doch noch irgendwie durch meine eigene Leistung mir das Gute verdienen. Aber Gerechtigkeit aus Werken ist unmöglich. Was uns auch die Geschichte vom Sündenfall zeigt, ist, wie sehr der Mensch abhängig ist von Gott und seiner Gnade. Und darum, und das ist die letzte Lehre, die wir daraus ziehen sollten, dass wir Gott für seine Gnade in Christus loben. Denn durch das Evangelium haben wir Gewissheit des Lebens. Durch das Evangelium wissen wir, Christus kann uns aus dem gefallenen Stand wieder herausheben in einen verherrlichten Stand. Und das ist dann die gute Seite der Veränderlichkeit unseres Wesens und unseres Standes. Christus kann uns retten und aus dem gefallenen Stand heraus retten. Das macht er übrigens nicht für die gefallenen Engel. Da ist die Bibel klar. Es ist keine Notwendigkeit. Es ist nicht verlangt von der Gerechtigkeit Gottes. Es ist Gnade. Aber weil wir veränderliche Wesen sind, können wir verändert werden durch das Eingreifen Gottes in Christus. Er kann uns in den Stand der Erlösung heben. Herausgerufen, wie wir heute Morgen schon gesehen haben, die Gemeinde aus die Herausgerufenen, als die Geheiligten, an einen neuen Stand. Und es kommt noch etwas hinzu. Wir werden nicht nur in den Stand der Unschuld gesetzt, so wie Adam und Eva, so als würde es jetzt heißen, okay, jetzt bist du Christ, jetzt kannst du nochmal neu versuchen, ein völlig heiliges Leben zu führen. Alle deine vergangenen Sünden sind dir vergeben, du hast vielleicht sogar eine neue Freiheit und jetzt kannst du nochmal ein zweiter Versuch, Führerscheinprüfung wird nochmal wiederholt. So wie die Zeugen Jehovas oder sowas das denken. Aber die Bibel lehrt, nein, in Christus haben wir eine bewahrende Gnade. Christus ist es, der uns bewahrt, dass wir nicht aus diesem Stand wieder herausfallen. Er bewahrt uns vor vielen Versuchungen, aber er bewahrt uns auch in den Versuchungen und rettet uns aus dem Bösen. Und die Herrlichkeit des Himmelreiches, die uns versprochen ist, sie ruht nicht auf unserer Gerechtigkeit, sondern auf der zusätzlichen und bewahrenden Gnade Christi. Und wir werden unveränderlich in Herrlichkeit sein, nicht weil wir ein unveränderliches Wesen bekommen, sondern weil Christi Gnade unveränderbar uns bewahren wird. Das heißt, aus dem Fall des Menschen, der Veränderlichkeit des Standes und der Willensfreiheit, der überlassen war, können wir im Umkehrschluss Gott preisen für die Gnade in Christus. Wir werden tatsächlich eine ewige Freiheit im Himmel erfahren, und zwar eine Freiheit zum Guten und nicht mehr zum Bösen. Wir werden nicht mehr sündigen, wir werden es nicht mehr wollen und auch nicht mehr können durch die bewahrende Gnade Christi. Er ist nämlich ein vollkommener Retter und wir sind nicht der Freiheit unseres Willens überlassen, sondern wir werden hineingerettet in eine Freiheit zum Guten, die Gott entspricht. So wollen wir den Herrn dafür loben. Amen.